Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
ein Mann, den einige von Ihnen abends ab 20 Uhr öfter mal in Ihrem Wohnzimmer haben dürften. Ich sage herzlich willkommen hier im Deutschlandfunk Kultur an den Tagesschausprecher Konstantin Schreiber. Schön, dass Sie da sind.
Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich sehr.
Herr Schreiber, Sie sind Journalist und Buchautor, sind mir aus Hamburg zugeschaltet, aber ich habe bei der Vorbereitung für diese Sendung gemerkt, dass wir eine Gemeinsamkeit haben, was Hobbys angeht. Wir haben beide in der Jugend sehr viel Klavier gespielt, auch Klavierunterricht gehabt, dann aber aufgehört, weil wir zu Wettbewerben geschickt wurden und das total den Druck ausgelöst hat. Und Sie haben aber letztens wieder angefangen, habe ich gesehen.
Ja, also erstmal finde ich das sehr interessant, dass Sie diese Erfahrung teilen und das offenbar dann auch nachvollziehen können. Ja, richtig. Also ich hatte das, es war für mich eine große Leidenschaft als Kind und Jugendlicher, aber eben so dieses Vorspielen müssen und mit dem, wenn es dann diesen Wettbewerbscharakter bekommt, das hat mir die Freude sehr genommen und dann irgendwann die Pubertät schlug voll zu, da hat man eh andere Dinge zu tun. Na, ich habe während Corona wieder angefangen. Also meine Tochter hat dann selber Klavier spielen gelernt, dann hatten wir zum ersten Mal seit langer Zeit wieder zumindest so ein E-Piano zu Hause stehen und die Corona-Nächte waren lang, man hatte sonst nichts zu tun und es hat mich auf andere Gedanken gebracht und seitdem bin ich wieder dran geblieben. Sie nicht offenbar.
Nee, ich gebe zu, ich habe nach dem Abi aufgehört und weil Sie gerade so vom Vorspielen gesprochen haben, so diese Vorspiele so innerhalb der Klavierklasse, das fand ich eigentlich immer ganz schön, weil man irgendwie so ein kleines Ziel hatte und so die Stücke dann irgendwie gut konnte. Aber sobald es dann wirklich zu so Wettbewerben ging und man sich dann so vergleichen musste, das hat es mir dann echt so ein bisschen gegeben und ich habe dann wirklich nach dem Abi
auch bewertet wurde.
Ja, genau. Ja. Genau, 25 Punkte war so die Höchstpunktzahl bei Jugendmusiziert, weiß ich, wer es so kennt. Und ich habe dann wirklich eigentlich erst im Nachhinein gemerkt, dass ich nach dem Abi dann wirklich eher so schleichend aufgehört habe und einfach nicht wieder angefangen habe. Ich bin dann umgezogen, habe mir keine neue Lehrerin gesucht sozusagen. Mhm. Aber ich bin dann irgendwann umgeschwenkt zum Chor. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist irgendwie dann so ein Gemeinschaftserlebnis. Da geht es dann nicht um meine individuelle musikalische Leistung oder so, sondern eher wirklich darum, gemeinsam mit Spaß irgendwie Musik zu machen. Das war dann so ein bisschen meine Lösung. Also Musik kommt irgendwie doch dann immer wieder.
Ja, bei mir war es wirklich sehr verschüttet, aber seitdem das wieder in meinem Leben ist, bin ich schon glücklicher tatsächlich. Ja, also kann ich jedem empfehlen.
Aber brauchen Sie dann nicht doch manchmal, sorry die Wortwahl, so einen Arschtritt, um sich wirklich dann dran zu setzen? Weil das hatte ich schon in der Jugend, obwohl es Spaß gemacht hat.
Früher schon eher, wobei es ging eigentlich. Also ich hatte mit dem Üben und mit dem also auch immer wieder wiederholen und sich neue Sachen zu erarbeiten, nie so ein großes, ist mir nicht schwer gefallen und jetzt eigentlich auch nicht. Also ich finde gerade das Entziffern, also es hat ja auch so ein Kreuzworträtsel, überhaupt so ein Rätselcharakter, wenn man so ein Notenset vor sich hat, also das so zusammenzufügen, dass es stimmt und dass es auch klingt und dass es richtig ist, das weckt in mir so ein Rätselehrgeiz.
Konstantin Schreiber ist Musiker, spielt in seiner Freizeit sehr viel Klavier und ich kann den Artikel in der Süddeutschen Zeitung, der da vor kurzem zu erschienen ist, sehr empfehlen. Also an alle, die sich mal mit einem Musikinstrument gequält haben, es kann wiederkommen und es kann eine Leidenschaft wieder werden. Wir wollen hier aber nicht nur über Musik reden, sondern sortieren natürlich wie immer das, was heute wichtig ist, in den Nachrichten und ich freue mich, dass Sie zuhören. Konstantin Schreiber ist Tagesschausprecher und er ist heute mein Gast hier im Deutschlandfunk Kultur und wir schauen auf die Themen, die dieser Tag nachrichtlich so bereithält. Es sollte ja die größte Einzelinvestition in der Bundesrepublik ever sein. Mehr als 30 Milliarden wollte die US-Firma Intel investieren, um in Magdeburg eine Halbleiterfabrik anzusiedeln, eine Chipfabrik. Und der Bund wollte rund 10 Milliarden beisteuern. Und die Betonung liegt hier auf wollte, denn Intel hat den Bau dieser Fabrik jetzt erstmal für 2 Jahre auf Eis gelegt. Und es ist total unklar, ob die am Ende dann wirklich gebaut werden wird. 3000 neue Arbeitsplätze also, die jetzt erstmal nicht mehr kommen und eben auch kein wirtschaftliches Großprojekt in Ostdeutschland. Als das wurde es ja auch gefeiert. Und wir hören mal, was die Magdeburgerinnen und Magdeburger dazu sagen.
Ja, das war klar, nachdem was da drüben alles passiert ist. Jetzt, wo sie miese machen, ist klar, dass sie nicht mehr investieren. Lohnt sich ja für die nicht. Das ist viel zu teuer hier drüben. Also von daher war das abzusehen.
Da kannst du nicht viel dran ändern. Und ich glaube auch kaum, dass das denn nochmal was wird. Da geht es ja nicht um Millionen, da geht es um Milliarden. Und das ist auch für so eine Ami-Firma viel Geld.
Wenn Inter jetzt nicht kann, dann müssen wir warten. Im besten Fall klappt das.
Darf ich einfach nur lachen? Weil wir es damals schon gesagt haben, mein Mann und ich, dass da nichts kommt.
Das war eigentlich abzusehen. Und in 2 Jahren, das ist totaler Quatsch. Man sollte sich lieber bemühen, dass irgendwelche anderen Industrien rankriegt oder so auf diese Fläche. Denn die Fläche ist ja prädestiniert dafür.
Ja, so ein Blick nach Magdeburg, Konstantin Schreiber. Und jetzt?
Ja, und jetzt? Also erstmal gilt es, das ja irgendwie sich anzuschauen und zu bewerten, diese Entscheidung, die ja doch einigermaßen, ich würde sagen, gegen den Stürmen, die wir da gerade gehört haben, für mich doch etwas überraschend kam. Es bedeutet natürlich schon nochmal in einer Situation, in der wir jetzt ohnehin ein bisschen gebannt und auch betrübt auf die wirtschaftliche Lage und Entwicklung gerade schauen, dass es nochmal ein Signal ist, dass zumindest nicht Besserung verspricht, sage ich mal ganz vorsichtig so, ja. Also die wir schrammen am Rande einer Rezession vielleicht vorbei, vielleicht wird auch am Ende des Jahres eine Rezession auch festgestellt. Und da geht es natürlich auch immer um Psychologie, sowohl was so die gesellschaftliche Gesamtstimmung angeht, als auch in die Wirtschaft hinein. Das ist dann natürlich ein fatales Signal.
Ich meine, auf der anderen Seite ist es natürlich wirtschaftlich auch nur ehrlich, dann zu sagen, hier, die Wirtschaftslage gibt das gerade nicht her. Ist ja eigentlich auch besser, als dann pompös zu eröffnen oder irgendwie anzufangen zu bauen und dann kurz darauf zu sagen, ah, sorry, wir haben das in den Sand gesetzt, doch nicht.
Nee, das wäre natürlich keine Alternative und so tickt ja auch die Wirtschaft nicht, also tickt auch ein BWLer und ein Konzernchef nicht. Also wir haben es ja eben auch in einem der kurzen Töne schon gehört, dass es diesen Milliardenverlust von Intel gibt, der dahinter steckt und es wird ja viel mehr noch da abgebaut und gespart, als jetzt nur in Magdeburg sind, glaube ich, 15.000 Arbeitsplätze insgesamt und auch in anderen Ländern, auch in den USA, werden Investitionen jetzt zurückgenommen. Das ist natürlich da, also die Wirtschaft ist da gnadenlos ehrlich, aber wie gesagt, also ich glaube so für die, die sich dann auch groß, sagen wir von politischer Seite, damit schon geschmückt haben, dass man das an Land gezogen hat, das ist natürlich unglücklich.
Bundeskanzler Olaf Scholz, der ist ja gerade auf Reisen in Zentralasien und der hat sich aus Kasachstans Hauptstadt Astana gemeldet und hat das hier dazu gesagt, zu dieser Nachricht, dass der Intel-Ausbau verschoben wird.
In diesem Fall ist das ein Projekt, das wir gerne schnell realisiert hätten. Jetzt müssen wir in dieser schwierigen Situation für das Unternehmen sehen, dass das nicht sofort stattfindet. Es bleibt aber richtig, dass wir für unsere Souveränität, für unsere technologische Führungsfähigkeit auch darauf bestehen, dass Halbleiterproduktion in Europa und ganz besonders in Deutschland stattfindet. Der Ausbau geht weiter.
Und ich musste zugegebenermaßen ein bisschen grinsen bei den Worten Souveränität und technologische Führungsfähigkeit, weil ich an die deutschen Autobauer denken musste. Gerade auch die Meldung von VW vor ein paar Tagen, wo nicht so ganz klar ist, ob diese technologische Souveränität und Führungsfähigkeit da noch am Start ist.
Also ich glaube, es ist recht klar, dass da schon recht große Töne sind, wenn man sich die Realität anschaut und was in den USA entwickelt wird, was auch in asiatischen Ländern entwickelt wird, mit welcher Geschwindigkeit, mit welchen Investitionsvolumina. Ich glaube, da sind wir recht klar nicht ganz vorne an der Spitze. Ja, und also auch das ist ja kein Geheimnis und das wissen ja im Grunde auch alle, dass das Tempo bei uns viel zu langsam ist, dass die Rahmenbedingungen schwierig sind, weil vieles einfach viel zu teuer ist. Bürokratie, steuerliche Rahmenbedingungen, Abläufe, Prozesse, also da gibt's, glaube ich, so viel zu tun, was man machen müsste, um Unternehmen das zu erleichtern, hier auch wirklich dann in eine Führungsrolle zu kommen. Da müsste die Politik jetzt mal den Turbo zünden, aus meiner Sicht.
Die Politik versucht auch so ein bisschen jetzt in dieser Diskussion an anderer Stelle den Turbo zu zünden. Zumindest ist das mein Eindruck. Die Bundesregierung, ich habe es ja schon erwähnt, hatte staatliche Hilfen von fast 10 Milliarden Euro für diese Intel-Fabrikansiedlung angekündigt. Das war nicht unumstritten. Und jetzt ist direkt eine Diskussion in der Ampel losgegangen, wie diese fast 10 Milliarden Euro stattdessen eingesetzt werden könnten. Und da gibt es einen Zwist. Finanzminister Christian Lindner hat sich dafür ausgesprochen, die für den Bundeshaushalt einzusetzen. Ich meine, ich glaube, das wissen alle, die hier zuhören, dass der Bundeshaushalt jetzt nicht gerade so rosig aufgestellt ist und es da ein Urteil gab, das ihn noch weniger rosig aufgestellt hat. Und aus dem Bundeswirtschaftsministerium hieß es, nee, die Gelder, die seien im sogenannten Klima- und Transformationsfonds, auch genannt KTF, vorgesehen und sind deshalb nicht dafür vorgesehen, eben dem Kernhaushalt zur Verfügung zu stellen. Also die Ampel streitet direkt wieder über Geld.
Na gut, das ist ja kein Wunder. Sie haben es ja auch angesprochen, wenn man sich die finanziellen Rahmenbedingungen, diesen Haushaltsentwurf anschaut, von dem ja zahlreiche Experten doch sagen, dass er auf sehr weichem Sand und sehr gebaut ist und sehr wackelige Beine hat. Auch von der sehr optimistischen Schätzung, was die Budgetentwicklung bzw. auch das Wirtschaftswachstum angeht, wo viele ja sagen, das ist gar nicht mehr zu schaffen. Also, dass das mit einem großen Fragezeichen in die Zukunft gebaut ist, das ist klar. Gleichzeitig, ja, es ist ja ein großer, auch Expertenstreit, der dahinter steht. Also muss man jetzt wirklich mehr Schulden aufnehmen, um groß investieren zu können? Oder ist es doch tatsächlich so, dass eigentlich genügend Geld da ist? Man müsste nun mal die Bücher durchgehen und auch Posten wegstreichen, die man vielleicht nicht wirklich braucht.
Ich fand auch interessant in diesem Zusammenhang, dass Christian Lindner, der ja immer gesagt hat, wir müssen uns da total an die Regeln halten und können nicht einfach Geld von da nach da schieben, jetzt plötzlich sagt, ach, nehmen wir doch mal dieses Geld, was eigentlich für einen anderen Fonds vorgesehen war und packen es in den Kernhaushalt. Ging es Ihnen ähnlich?
Ja, in der Tat, da habe ich auch kurz aufgehorcht. Ich weiß natürlich jetzt auch nicht, was dahinter steht. Das kann man nur versuchen, da rein zu interpretieren. Hier geht es natürlich dann letztlich um auch den Kern der FDP-Politik und des Ausschnitts von Wählern, die sie ansprechen wollen, sprich Wirtschaften. Also vielleicht spielte das eine Rolle, dass man da eine Möglichkeit sah, dann hier noch Förderung oder in irgendeiner Weise Finanzierung möglich zu machen. Aber das ist reine, also das, da müsste er sich nochmal erklären.
Und wir greifen dieses Thema heute im Laufe des Tages nochmal auf. Zum Beispiel in einer knappen Dreiviertelstunde mit unserem Landeskorrespondenten aus Sachsen-Anhalt. Da greifen wir nochmal die Frage auf, was diese Verschiebung der Intel-Fabrik oder des Baustarts jetzt für Magdeburg bedeutet, wo es ja auch Protest gegen diese Ansiedlung gegeben hat und ja, was das auch mit der CDU-geführten Landesregierung macht. Konstantin Schreiber, vielen Dank bis hierhin. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, die hat heute ihr Personaltableau für die EU-Kommission vorgestellt, präsentiert. Das war mit Spannung erwartet worden und ich möchte da drauf schauen auf diese wichtigen Köpfe auf EU-Ebene und zwar mit meinem Gast, mit dem Tagesschausprecher Konstantin Schreiber und mit unserem Brüssel-Korrespondenten Klaus Remme, der uns aus Straßburg zugeschaltet ist, wenn ich es richtig weiß. Herr Remme, ein Name ist mir sehr bekannt vorgekommen, der ausscheidende französische Außenminister Stéphane Séjourné, der soll Kommissar für die Industriestrategie werden. Das gilt als recht einflussreiches Amt. Da gibt es ja eben dann Ämter, die sind begehrter und weniger begehrt, weil sie eben mit mehr Einfluss oder weniger Einfluss einhergehen. Nehmen Sie uns doch mal mit in von der Leyens Personalpläne, wie die sonst noch so aussehen. Also keine Sorge, Sie müssen jetzt nicht alle 27 nennen, aber mit wem bekommen die EU-Bürgerinnen und Bürger es denn auf EU-Ebene noch so zu tun?
Ja, ich nenne dann doch ein paar Namen, aber vorneweg die Struktur möglicherweise, auf die von der Leyen sehr viel Wert legte. Sie sagte, ich löse mich ein bisschen von den Zuständigkeiten als Säule, die jeder Kommissar in seiner Verantwortung hat, weil ich merke, die Querschnittsthemen werden immer größer. Die Kommissare sind für unterschiedliche Themenbereiche mehrfach zuständig und deshalb möchte ich, dass die Zusammenarbeit zwischen diesen Kommissaren stärker wird. Wir haben viel in den letzten Tagen über Geschlechterbalance in der Kommission gesprochen. In Prozenten ausgedrückt ist von der Leyen bei ihrer Forderung nach Parität nicht ganz gelandet. 40% der Kommission sind Frauen, 60% Männer. Und sie hat einen, ich will nicht sagen Trick, aber ihren Hebel angewandt, um das ein bisschen zu verbessern, indem sie 6 Kommissare zu Vizepräsidenten ernannt hat und diese 6 wiederum mit 4 Frauen besetzt hat und mit 2 Männern. Das ist für sie im Prinzip eine Art ausgleichende Gerechtigkeit. Ich will ein paar Namen nennen. Stéphane Séjourné haben Sie genannt, in der Tat ein wichtiges Ressort. Es gibt mit Teresa Ribera aus Spanien eine weitere exekutive Vizepräsidentin, die für den Wettbewerb zuständig sein wird, auch ein sehr, sehr einflussreiches Ressort. Valdis Dombrovskis aus Lettland wird Kommissar für Wirtschaft und Produktivität, also ein interessanter Gesprächspartner, unter anderem für Christian Lindner. Ein Blick auf den ungarischen Kommissar, ein schwieriger Partner und auch deshalb möglicherweise nicht mehr wie bisher Erweiterungskommissar, sondern ein niedrigrangiges Ressort, Kommissar für Gesundheit und Tierschutz. Wopke Hoekstra aus den Niederlanden wird Klimakommissar. Es gibt einen neuen Verteidigungskommissar, Andrius Kubilius aus Litauen. Eine interessante Achse entsteht da zwischen Kaja Kallas, der Außenbeauftragten, und ihm, möglicherweise beide aus dem Baltikum. Und dann vielleicht noch der Kommissar für Migration, weil das Thema ebenso brennt. Das wird Magnus Brunner aus Österreich.
Vielen Dank für diesen Einblick. Konstantin Schreiber, ich muss zugeben, mir schwirrt dann doch der Kopf, weil das wirklich einfach viele Namen sind, die vorher jetzt in der deutschen Politik ja nicht im Alltag so eine große Rolle spielt. Wie kann ich mir das denn bei Ihnen als Tagesschausprecher vorstellen? Machen Sie sich dann so eine Liste und lernen diese neuen Personalien auswendig, damit Sie dann auch namens- und aussprachefest sind? Oder kommen Sie da rein, je öfter Sie die erwähnen?
Ja gut, als Sprecher in der Tat, die Aussprache ist eine ganz zentrale Sache und das wollen wir auch richtig machen. Insofern schauen wir da schon recht frühzeitig nach, wie denn die Kolleginnen und Kollegen der Kommission korrekt ausgesprochen werden. Ja, aber es geht ja nicht nur um die Namen, es geht ja auch so ein bisschen um die Hintergründe. Wofür stehen diese Personen? Was können sie vielleicht auch auf EU-Ebene einbringen mit ihren Profilen? Und da geht es mir auch erstmal so wie Ihnen, wie Sie es gerade geschildert haben, es sind viele Namen, die einem erstmal nichts sagen. Innenpolitisch haben wir ja eine große Erfahrung mit den handelnden Persönlichkeiten und Figuren, kennen sie über viele Jahre, können doch sehr klar damit auch was verbinden und das ist auf EU-Ebene jedes Mal wieder neu. Menschen kommen dazu und es ist ein bisschen, jetzt will ich nicht Friedrich Merz mit der Blackbox an der Stelle zitieren, ist vielleicht auch ein bisschen
dürfen
zu viel,
sie aber ruhig.
Aber na gut, Blackbox kommt ja auch eigentlich ursprünglich aus einem anderen Kontext. Aber ja, also man lernt im Laufe der Jahre dann auch als Journalist natürlich das irgendwie einzuschätzen. Aber nach wie vor ist die EU da doch ein Stück weit ziemlich weit weg. Ja.
Klaus Remme, jetzt gibt es aber auch in diesem Tableau schon Namen, die relativ umstritten sind. Also den Italiener Raffaele Fitto zum Beispiel von Melonis Partei Fratelli d'Italia, der soll Kommissar für Kohäsion und Reformen werden. Und das bedeutet schon, kann man glaube ich sagen, dass von der Leyen da ganz aktiv einen Rechtsaußenpolitiker mit an den Tisch holen will. Das ist nicht unumstritten, oder? Also Stichwort, wie nah rutscht da welches Thema?
Das ist in der Tat so. Raffaele Fitto, daran entzündet sich vieles, sofort auch die Reaktionen der anderen Parteien, Minuten nach Bekanntgabe, obwohl viele natürlich damit gerechnet haben, weil es im Vorfeld klar war, dass Ursula von der Leyen einen Kontakt sucht zu den Fratelli d'Italia und Giorgia Meloni, der italienischen Ministerpräsidentin. Das regt die Grünen auf, das regt die Sozialdemokraten auf, das regt die Liberalen auf und man hört es, Raffaele Fitto, ja, für Kohäsion und Reformen ist er zuständig, klingt zunächst mal technisch, dahinter verbergen sich größte Haushaltsposten, wenn es um die Förderung geht, die regionale Entwicklung der unterschiedlichen Mitgliedsländer. Da schreibt zum Beispiel der Chef der SPD-Abgeordneten, da hat von der Leyen Fingerspitzengefühl vermissen lassen. Die Sozialdemokraten sind ohnehin sauer darüber, dass sie nur 4 der 27 Posten bekommen haben. Wie kann ein Europafeind Fördermittel verwalten? So wird gefragt und auch die Grünen sagen, diese Personalie stößt sauer auf. Das bedeutet, es gibt Schwierigkeiten bei den Anhörungen. Das ist ja der nächste Schritt. All diese Namen, die ich vorgetragen habe, müssen sich in Anhörungen bewähren. Und wenn da Leute ins Visier geraten, und da ist Fitto einer von ihnen, der ungarische Kandidat, den ich erwähnte, ist ein anderer, dann müssen sie sich auf harte Fragen gefallen lassen. Es besteht die Möglichkeit, dass sie nicht mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit in den Ausschüssen bestätigt werden. Das wiederum setzt dann möglicherweise in Anführungsstrichen Nachprüfungen nach sich oder aber eine Alternative, was das Personal angeht, mit der Folge, dass alles nach hinten rutscht. Alle sind sehr darüber besorgt, dass diese Kommissionsbildung so lange dauert und dass die Kommission nicht wie geplant am 1.11. ihre Arbeit aufnimmt, sondern möglicherweise erst im Dezember oder, wenn es ganz schwierig wird, noch später.
Ja, und Herr Schreiber, Sie haben ja selber gerade schon angesprochen, dass diese EU-Themen oft weit weg wirken. Es wird ja immer mal auch gewitzelt, dass Politikerinnen und Politiker, die so in ihrem eigenen Land nichts mehr reißen können, nach Brüssel gehen oder sogar dahin weggelobt werden, weil sie dann halt in der nationalen Politik nicht mehr so viel anrichten können, sage ich jetzt mal platt. Ist da aus Ihrer Sicht was dran?
Ach, das hat sich aus meiner Perspektive schon die vergangenen Jahre deutlich gewandelt. Also das wurde ja bei Günther Oettinger, weiß ich noch, seinerzeit gesagt, bei Verheugen, also das waren so die Politiker, die mir zunächst einfallen, wo das so ein bisschen bösartig dann so in dem im Raum stand. Das ist, wie gesagt, in meiner Wahrnehmung weniger geworden, weil doch zumindest inzwischen grundsätzlich den meisten bewusst ist, wie wichtig das ist für uns alle im Alltag und auch übergeordnet, gerade in Zeiten von Krieg und Frieden und Corona, wie wichtig das ist, was auf europäischer Ebene entschieden wird, dass europäisches Recht erstmal grundsätzlich nationalem Recht vorgeht. Auch das haben die meisten jetzt inzwischen verstanden. Also ich glaube, so dieses, man lobt ja jemanden hinweg, das ist eher so ein Ding der Vergangenheit tatsächlich. Also da ist Europa schon auch im Bewusstsein der Menschen stärker und größer geworden.
Sag ich an dieser Stelle vielen Dank an meinen Gast Konstantin Schreiber nach Hamburg und vielen Dank an unseren EU-Korrespondenten Klaus Remme für den Überblick.
Gerne.
Berichten aus Gaza ist sehr, sehr kompliziert. Es ist quasi unmöglich, unabhängige Quellen zu finden, selber hinreisen noch unmöglicher und das macht es eben schwer, zum Beispiel Bilder und Videos von dort zu verifizieren, um dann eben als Medium sagen zu können, ja, das ist da passiert. Deshalb machen es viele Medien so, dass sie dazu dann schreiben, woher sie die Infos haben und dass das eben nicht bis ins Letzte verifizierbar ist. Und mein Gast heute kennt das, denke ich, nur zu gut. Konstantin Schreiber ist nämlich Tagesschausprecher. Er spricht regelmäßig die 20-Uhr-Tagesschau. Herr Schreiber, wie gehen Sie in der Tagesschau-Redaktion denn mit diesen nicht verifizierbaren Informationen um, über die man aber doch berichten möchte und muss?
Genauso wie Sie es gerade gesagt haben, dass wir bei dem Bildmaterial und den Informationen, die wir verwenden, immer dazu sagen, dass es unbestätigte Quellen oder unbestätigte Angaben sind oder die Quelle nennen und auch das kontextualisieren. Also wenn es von der Gesundheitsbehörde, der palästinensischen Gesundheitsbehörde kommt oder von irgendwelchen, es gibt ja auch, ich will jetzt nicht Influencer in dem Kontext sagen, aber auch Blogger oder Vlogger, die aus Gaza berichten. Also man muss es dann wirklich sehr genau benennen und versuchen klar zu machen, dass wir nicht selber vor Ort sein konnten, um das zu verifizieren.
Jetzt haben einige deutsche Medien einen offenen Brief veröffentlicht heute. Der ist gerichtet an den Ministerpräsidenten des Staates Israel, Benjamin Netanyahu, und an den Präsidenten der Arabischen Republik Ägypten, Al-Fatah al-Sisi. Und die Medien, die haben diese beiden Regierungen dazu aufgefordert, Journalistinnen und Journalisten ungehinderten Zugang zum Gazastreifen zu gewähren, damit eben unabhängigere Berichterstattung wieder möglich wird. Und unterschrieben hat auch Ihr Sender, Herr Schreiber, die ARD, aber auch das ZDF, RTL, NTV, die Zeit, Zeit Online, die Taz, die Nachrichtenagentur dpa und einige andere auch. Und ich möchte einmal kurz aus diesem Brief zitieren, weil ich diesen Satz sehr eindrücklich fand. Da steht: Der fast absolute Ausschluss internationaler Medien bei einer Krise dieser enormen weltweiten Tragweite ist in der jüngeren Geschichte beispiellos. Wer uns verbietet, im Gazastreifen zu arbeiten, schafft die Voraussetzungen, dass Menschenrechte verletzt werden. Können Sie das so unterschreiben, Herr Schreiber?
Also ich würde jetzt zunächst einmal sagen, es geht vor allem ja darum, was wir gerade thematisiert haben, also vor Ort auch gucken zu können, wie stellt sich die Situation wirklich dar. Also wenn ich an bestimmte Videos denke, an bestimmte Bilder, eine Kamera hat nicht diesen 360-Grad-Blick, den ein Journalist, der vor Ort wirklich gucken kann, ja, und der auch vielleicht mal nachfragen kann, der irgendwo gezielt hingehen kann, Informationen zusammensuchen kann. Also darum geht es ja in erster Linie. So gut es geht, doch auch nochmal zu checken, selber hinzuschauen und das, was ist, wirklich zu berichten und zu zeigen. Und dieses große Fragezeichen eben zu nehmen. Also man kann natürlich davon ausgehen, dass das jetzt nicht alles irgendwie erfunden ist, was wir da sehen. Aber es geht ja um Details, wenn wir zum Beispiel uns diese Krankenhäuser angucken. Ja, ob da nun Waffendepots waren, wie groß die waren, wo die Geiseln genau waren, was die Umstände waren. Also da sind wir sehr darauf angewiesen, also was heißt darauf angewiesen? Also da gibt es nur letztlich über Dritte die Informationsmöglichkeiten. Und das muss einfach unmittelbarer werden.
Ja, ich erinnere mich auch noch an die Videos und Fotos wirklich direkt vom Angriff der Hamas. Da gab es ja auch die Vermutung, dass es eventuell, und ich betone, das ist eine Vermutung, dass es gewesen sein könnte, dass die Hamas-Fotografen da vorgewarnt hat, damit sie dann vor Ort draufhalten könnten. Und das ist ein Vorwurf, der wurde auch von Israel erhoben. Auch da müssen wir jetzt das Label draufkleben, nicht verifizierbar. Aber sowas ist natürlich dann leichter zu klären, wenn man weiß, da ist mein ARD-Kollege vor Ort und beobachtet diese Lage schon extrem lang und kann dann eben auch nochmal aus erster Hand sagen, gab es da Anzeichen für ja oder nein?
Ja, genau. Und es ist ja letztlich so, dass ich auch denke, es nützt ja keiner der beiden Seiten wirklich. Also weil dieses in Frage und in Zweifel ziehen von dem, was visuell uns da zugänglich gemacht wird und auch was wir inhaltlich letztlich erfahren, das lässt sich ja auch in beide Seiten vorbringen. Also es lässt diesen ganzen, die Wirklichkeit dieses Konflikts vor Ort und der Hintergründe unglaublich in einem Nebel erscheinen und das hilft letztlich keinem.
Sie haben selber ja auch einige Zeit als Medienberater für den Nahen Osten fürs Auswärtige Amt gearbeitet. Sie sprechen selber Arabisch, haben auch mal eine Wissenschaftssendung für einen ägyptischen Sender moderiert. Sie sind also total nah dran an den Themen und können eben im Gegensatz jetzt zu mir auch Quellen verstehen, die auf Arabisch daherkommen. Was ist denn aus Ihrer Sicht gerade wichtig in der Berichterstattung, in diesem extrem komplexen Themenkomplex?
Sie meinen jetzt auf arabischer Seite oder?
Ja, allgemein. Also ich war jetzt sogar eher noch, habe noch mal weiter rausgezoomt auf den gesamten Nahostkonflikt. Aber greifen Sie sich da gerne einen Aspekt raus, wo Sie das Gefühl haben, möchten Sie noch mal kurz was zu sagen?
Ja, ne, ich hatte es jetzt so verstanden, also was sozusagen in arabischen Medien oder in der Wahrnehmung da so im Fokus steht. Ja gut, da muss man schon sagen, dass dadurch, dass es diese unmittelbare Betroffenheit gibt, ne, also auch eine große Solidarisierung mit den Menschen in Gaza und dass es ja gerade dieser Israel-Palästina-Konflikt ein Urproblem der Stabilität im Nahen Osten ist, also keine wirkliche Berichterstattung, die ausgewogen in unserem Sinne ist. Also da ist die Perspektive und auch der Blick darauf recht klar, aus sicherlich Gründen, die man irgendwie auch herleiten kann, macht es aber natürlich insofern auch schwierig, da überhaupt noch dran zu denken, wie kann man jemals eine Brücke bauen oder wie kann man das versuchen, auch wieder, dass es da doch an irgendeinem Punkt vielleicht mal sowas eine Verständigung geben kann, weil das Gefühl der übergroßen Mehrzahl der Menschen im Nahen Osten, die Unterdrückung der Palästinenser sehr zentral zu sehen, eigentlich noch medial sehr befeuert.
Konstantin Schreiber ist Journalist, Buchautor und Sprecher der Tagesschau. Vielen Dank bis hierhin. Und wenn Sie Lust haben, live mitzudiskutieren bei solch komplexen Themen und wenn Sie Lust haben, live mitzubekommen, was hier eigentlich während der Musik so alles passiert, dann schalten Sie gern am Donnerstag um kurz vor 12 wieder ein. Da haben wir wieder das offene Studio und dieses Mal ist die Schriftstellerin Anne Raabe zu Gast. Weitere Infos und den Link zum Teams-Livestream, damit Sie dann auch uns per Kamera beobachten können, finden Sie unter deutschlandfunkkultur.de/Humboldt-Forum. Wir waren ja gerade gedanklich in Gaza und im Nahen Osten und bei der Frage, wie unabhängige Berichterstattung da gelingen kann. Und gerade das Thema Nahe Osten ist ja auch eins, das immer wieder rangezogen wird bei der Frage nach der Qualität der Debatten, die wir in dieser Zeit führen. Und Konstantin Schreiber hat gerade ein Buch über die Debattenkultur veröffentlicht. Das passt sehr gut zu diesem Beispiel. Dieses Buch heißt Lasst uns offen reden, warum die Demokratie furchtlose Debatten braucht. Ja, und gerade beim Thema Nahosten, mir fallen da zum Beispiel die Studierendenproteste ein, die oft mit Blockaden enden, die mit Räumungen enden. Die zeigen für mich, dass ich da nicht das Gefühl haben kann, dass hier alle offen reden können, beziehungsweise dass ein Austausch von Argumenten möglich ist und vor allem nicht, dass, wie Sie es fordern, diese Debatte furchtlos möglich ist. Was sagen Sie dazu, Konstantin Schreiber?
Ich glaube, man muss da so ein bisschen trennen, die bloße Meinungsäußerung und den Austausch, wie Sie es ja auch gerade erwähnt haben. Ich glaube schon, dass man in Deutschland, wenn man sich andere Länder anschaut, sehr, sehr viel sagen kann. Also auch diese Proteste finden ja statt und es finden auch Gegenproteste statt. Also dass die Äußerung an sich, da würde ich schon sagen, dass hier sehr, sehr viel möglich ist. Die Frage ist, findet ein Austausch statt? Also deswegen habe ich auch lange überlegt, wie nenne ich diese Streitschrift, dieses Buch? Und das wichtige Wort dabei ist offen. Und Offenheit bedeutet ja offen auf beiden Seiten. Es braucht einen Absender, der offen ist und aber auch einen Rezipienten. Und wenn ich so sagen würde, was ist das Kernproblem, sowohl bei diesen Nahost-Debatten, würde ich es jetzt erstmal nennen, als auch bei vielen anderen Themen, ob das jetzt Klimakrise ist, Genderfragen oder Sexualität oder Migration, dass es an der Fähigkeit auch zuzuhören und inhaltlich aufeinander einzugehen, ziemlich mangelt, beziehungsweise das teilweise vollkommen verloren gegangen ist. Ich nenne es an der Stelle die Delegitimierung des anderen. Also der Reflex ist ja zunehmend nicht mehr zu sagen, du hast Unrecht aus meiner Sicht, weil, und dann kommen Punkte und Argumente, die man vorführt, sondern das ist menschenverachtend, das ist Hetze, das ist, wie in meinem Fall muss man sagen, islamophob. Also Ausdrücke, die delegitimieren, dass ich das sage und deswegen mich gar nicht damit inhaltlich auseinandersetzen muss. Und das sehe ich als etwas, was wir irgendwie wieder durchbrechen müssen, sondern uns inhaltlich austauschen.
Ja, und Sie haben sich selber jetzt gerade schon angesprochen. Sie haben verschiedene Bücher auch zum Thema Islam geschrieben, haben da sehr viel Shitstorms, Anfeindungen auch erlebt. Und Sie selbst beginnen das Buch auch mit einem Erlebnis an der Uni Jena. Sie waren da bei einer Lesung und da haben Menschen, die mit ihren Haltungen nicht einverstanden waren, ihnen eine Torte ins Gesicht geworfen. Und Sie haben daraufhin dann angekündigt, sich journalistisch eben unter anderem nicht mehr mit dem Thema Islam auseinanderzusetzen, öffentlich. Ist das aber dann nicht gerade eigentlich der Rückzug, der dann zeigt, okay, da ist so viel Furcht, die Debatte ist so kaputt, dass Leute dann anfangen zu schweigen?
Also erstmal ganz wichtig aus meiner Sicht, weil Sie gerade gesagt haben, die sind mit meiner Haltung nicht einverstanden. Aus diesen Büchern spricht überhaupt nicht meine persönliche Haltung. Also ich habe Predigten konkret aufgezeichnet, übersetzen lassen, die gar nicht extremistisch waren, aber jetzt einfach gar nicht integrationsfreundlich auf der anderen Seite. Und das bestreitet auch niemand. Also es ist keine Haltung, sondern selbst sehr konservative muslimische Verbände bestreiten überhaupt nicht, dass es Predigten gibt, die nicht förderlich sind. Und das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Alleine das Äußern von etwas, was faktisch da ist, kann inzwischen zu dieser Reaktion führen, das ist islamophob, deswegen setzen wir uns damit inhaltlich gar nicht auseinander. Ja, also man kann ja andere Argumente auch vorbringen. Das war aber in meinem konkreten Fall die Reaktion darauf. Na gut, und ich würde sagen, deswegen weiß ich ja, wovon ich spreche, weil es ist in der Tat so, dass eben diese Kernthemen oder diese Streitthemen inzwischen nicht unbedingt folgenlos bleiben. Und wenn ich jetzt aber einen Schritt zurückgehe, es ist ja nicht, dass ich sage, das ist der Zustand, in dem wir leben, sondern müssen wir hin, dass es wieder offen geht. Ne? Also ich fordere das ja, ich will das ja wieder haben. Natürlich würde ich auch sagen, das ist nicht gut, so soll es nicht sein, dass man ein Thema hat, zu dem man journalistisch arbeitet oder zu dem man als Privatperson sich äußert und dann wird man so behandelt oder ist das die Reaktion? Nein, das soll so nicht sein und deswegen müssen wir da noch mehr drüber gemeinsam debattieren, wie wir das wieder umdrehen können.
Stichwort umdrehen. Ich fand ein Beispiel in Ihrem Buch sehr eindrücklich. Da sprechen Sie den Fall der Journalistin Nemi El Hassan an. Sie ist palästinensischstämmig, sollte Moderatorin des WDR-Magazins Quarks werden. Und die Bild-Zeitung hatte dann, bevor sie diese Stelle angetreten hat, enthüllt, dass sie 2014 auf einem sogenannten Al-Quds-Marsch mitgelaufen war. Diese Veranstaltungen sind bekannt auch dafür, dass da antisemitische Parolen gerufen werden. Hasan durfte die Moderation dann eben nicht antreten. Daran gab es viel Kritik, auch mit dem Argument, dass Menschen sich ja ändern können. Also sie hat diesen Besuch bedauert, hat sich entschuldigt und hat eben ja gesagt, ja, ich kehre da um, ich habe da meine Haltung geändert, meine Meinung. Wie denken Sie denn, wie schaffen es unsere Debatten auch Menschen dann einzuräumen, dass sie sich ändern können und dass sie sagen können, hey, ich habe mich da geirrt, ich finde das und das jetzt überzeugender, weil das ja oft durch Social Media dann so schnell geht, dass jemand da weg vom Fenster ist und überhaupt gar nicht mehr gehört werden will sozusagen.
Ja, in der Tat, also dieser Al-Quds-Marsch ist hochproblematisch, beziehungsweise eine ganz also auch aus meiner persönlichen Perspektive eine ganz schreckliche Veranstaltung. Gleichzeitig finde ich genau das, es muss eine Möglichkeit geben, Menschen, die glaubhaft versichern, dass sie diese Inhalte nicht oder nicht mehr teilen und die auch ansonsten vielleicht gute Arbeit machen, dass es da eine Möglichkeit gibt, einen Platz in der Gesellschaft, auch in der Arbeit und also dass es da nicht eine soziale Zerstörung gibt. Und auch das ein ganz wichtiger Punkt. Insofern ist es ein gutes Beispiel, weil jetzt lasse ich hier so durchschimmer, habe ich gerade gesagt, ich finde es persönlich auch ein problematisches Ereignis, diesen Al-Quds-Marsch. Aber für Leute, die jetzt eben ne, sich da von abgewendet haben, man muss auch respektieren können, dass es Menschen gibt, die einfach auch anders, andere Perspektiven vielleicht auf Dinge haben, ja, und denen aber auch einen Platz in unserem Leben zugestehen, in unserer Gesellschaft. Es kann ja nicht so sein, dass wir alle das Gleiche denken und das und die gleichen Sichtweisen auf Konflikte, auf was ich gerade gesagt habe, Sexualität und so weiter haben. Mhm. Und auch da, also dieses, die Debatte ist ja immer so davon getrieben, der andere muss nachgeben, muss klein beigeben und im Grunde sagen, du hast recht, ich gebe auf oder ich hatte Unrecht. Aber das muss ja vielleicht gar nicht das Ergebnis sein. Man kann ja auch sagen, das Gespräch an sich hat einen Wert und du hast eine andere Ansicht. Du denkst anders über Dinge als ich und das ist in Ordnung. Du kannst trotzdem mein Arzt sein, mein Lehrer, mein Nachbar und es funktioniert. Und da würde ich mir wünschen, dass ich hatte das Gefühl, wir waren da schon weiter. Vielleicht durch die vielen und aufgeregten Debatten der vergangenen Jahre. Und es ist ja auch viel passiert, also auch durch die Weltsituation, haben wir das ein bisschen verlernt.
Lasst uns offen reden, warum die Demokratie furchtlose Debatten braucht. So heißt das neue Buch von Konstantin Schreiber. Das ist erschienen bei Hoffmann und Campe. Und er ist tatsächlich jetzt in nächster Zeit auch mal in Brandenburg zu Gast, um auch über die Debattenkultur zu sprechen. Möchten Sie da noch kurz sagen, wo und wann man Sie da erleben kann?
Ja, der Verein PEN organisiert jetzt eine Tour verschiedener Schriftsteller oder Prominenter durch Brandenburg und ich bin morgen Abend in Ludwigsfelde bei Berlin mit Juli C. und diskutiere da über Debatten, passend dazu.
Debattieren über Debatten. Konstantin Schreiber, vielen Dank. CDU-Chef Friedrich Merz und CSU-Chef Markus Söder haben heute um Punkt 12 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz gegeben. Es ging um die Kanzlerkandidatur der Union. Söder hatte ja in letzter Zeit tatsächlich immer mal seinen Hut so ein bisschen ungefragt in den Ring geworfen. Und jetzt ist aber raus, Söder nimmt den Hut wieder aus dem Ring.
Um es kurz zu machen, die K-Frage ist entschieden. Friedrich Merz macht's. Ich bin damit fein und ich unterstütze dies ausdrücklich.
Ah, da höre ich Konstantin Schreiber so ein kleines Zähne zusammenbeißen bei Markus Söder.
Ja, um das vielleicht auch aufzugreifen, was Sie gerade als Metapher verwendet haben. Ich würde sagen, der Hut war gar nicht richtig im Ring. Er hat ihn so reingehalten von oben und hat ihn dann wieder zurückgezogen, weil eigentlich, seien wir doch mal ehrlich, es war doch recht klar. Also wie hätte das sonst laufen sollen? Ich glaube auch, das wäre schwierig gewesen für die Union als Ganzes, jetzt Merz nicht nach vorne zu rücken. Also mir fehlt da ein bisschen die Fantasie, sich vorzustellen, wie das jetzt sonst hätte alternativ ablaufen sollen.
Ja, es gab auch den ganzen Vormittag schon Eilmeldungen, dass es aus Kreisen genau diese Meldung gab, dass Friedrich Merz es dann machen wird. Jetzt wollte aber die Union ja eigentlich bis nach den Wahlen warten. Und ich hatte schon den Eindruck, dass jetzt Söder und auch Hendrik Wüst, der NRW-Ministerpräsident, der ja auch gehandelt wurde als ganz potenzieller Kanzlerkandidat, der hat ja gestern zurückgezogen schon, dass die damit so eine Mediendynamik ausgelöst haben, die jetzt doch dazu geführt hat, dass die Union da jetzt eben jetzt schon Farbe bekennen musste.
Ja, und vor allem, das löst ja auch eine andere Dynamik in Richtung SPD aus, ist mein Eindruck. Heute Morgen habe ich auch schon gelesen, dass es da erste, ja, noch einzelne Stimmen gibt, die jetzt auch da die Frage nach der Kanzlerkandidatur stellen. Aber das wird sicherlich jetzt auch vielleicht früher lauter werden, als man es da gedacht hat.
Dann sage ich an dieser Stelle danke, Konstantin Schreiber. Er ist Tagesschausprecher, war hier mein Gast. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken.
Vielen Dank.